Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht jetzt um die Drei-Löwen-Allianz. Gestatten Sie mir an dieser Stelle schon den Hinweis, dass die Regierungs-PK von 11.30 Uhr auf 12 Uhr verschiebt. Ich darf begrüßen Manuel Hagel, Landesvorsitzender der CDU und Spitzenkandidat in Baden-Württemberg. Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Ministerpräsident des Landes Bayern und Vorsitzender der CSU, sowie Ministerpräsident Boris Rhein, Ministerpräsident des Landes Hessen und Landesvorsitzender der CDU. Das erste Wort hat Herr Hagel. Bitte schön.
Ja, liebe Frau Welty, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Kommen. Ein herzliches Grüß Gott. Wir sind heute hier, weil wir alle im Frühjahr 2026 eines spüren. Der Standort Deutschland steht massiv unter Druck. Wir leiden unter drei großen Problemen: Energiekosten, Bürokratiekosten, Steuerkosten. Und diese Probleme sind nicht mehr abstrakt, sie werden jetzt ganz konkret. Wir lesen wöchentlich über Jobabbau, wir lesen, und es tut mir ganz besonders weh, über die Verlagerung von Forschung und Entwicklung ins Ausland. Wir leiden unter überbordender Bürokratie und wir drohen im technologischen Wettrennen der Regionen den Anschluss zu verlieren. Politik muss sich jetzt entscheiden, welche Perspektive sie einnimmt. Wir können entweder zurückblicken, wir können ins Gestern schauen und können den ganzen Tag beschreiben, welche Entscheidung in der Vergangenheit wann falsch getroffen worden ist. Oder wir können nach vorne blicken. Wir können uns entscheiden, was ist jetzt zu tun, damit es in Zukunft wieder besser wird. Und genau deshalb sind wir drei heute hier, weil wir wollen nicht klagen, wir wollen raus aus abstrakten Zustandsbeschreibungen und rein ins Machen kommen. Es geht jetzt darum, Arbeitsplätze zu retten, um jeden einzelnen Arbeitsplatz zu kämpfen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass unsere Wirtschaft wieder ordentlich Luft unter die Flügel bekommt. Und deshalb haben wir uns zusammengefunden zur Drei-Löwen-Allianz, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, weil wir unsere Stärken bündeln wollen und weil wir vor allen Dingen überzeugt sind, Wachstum entsteht immer dezentral. Das ist die hohe Chance des Föderalismus. So war es immer in Deutschland, weil man kann sich aus einer Rezession heraus arbeiten, man kann sich aber nicht aus einer Rezession heraus schrumpfen, weil dafür müssen Entscheidungen schneller getroffen werden, sie müssen wirksamer getroffen werden und sie müssen vor allen Dingen auch administrierbar getroffen werden. Deshalb geht es genau darum, starke Länder heißt starkes Land. Wir reden nicht umsonst von den wirtschaftlichen Kraftzentren der Republik und drei Zahlen, um genau das einzuordnen. Über 40% der deutschen Wirtschaftsleistungen stehen in unseren drei Ländern. Rund 70% der Patentanmeldungen kommen aus unseren drei Regionen und über weit 90% des Länderfinanzausgleichs werden aus unseren Regionen getragen. Und genau daraus leiten wir eben auch einen Anspruch ab, dass wir wegkommen wollen vom Blick auf das, was nicht funktioniert, und hinkommen wollen zu dem, was in Zukunft funktionieren wird. Unsere Botschaft ist sehr klar. Starke Länder machen ein starkes Deutschland. Und deshalb geht es um Rückenwind für die Bundesregierung. Es geht auch um Rückenwind für unsere ganze Republik. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich eines ganz deutlich sagen. Das hier ist der Startschuss für ein echtes politisches Wirkungsbündnis. Wir formieren hier eine Koalition des Pragmatismus, eine Koalition der Vernunft und vor allen Dingen auch eine Koalition des gesunden Menschenverstandes. Unser Ziel ist es, unsere gemeinsamen Interessen im Bundesrat eben nicht nur zu artikulieren, sondern auch durchzusetzen. Wir werden unsere Stimmen bündeln und so zu eigenen Initiativen zu kommen, die Wachstum fördern und Innovation und Arbeitsplätze bei uns im Land massiv vorantreiben. Es ist die Revitalisierung der deutschen Südschiene. Denken Sie an die großen Zeiten der Südschiene, wo Dinge wie die Schuldenbremse oder auch die Föderalismuskommission immer auch im Deutschen Bundesrat entstanden sind. Die Mütter und die Väter unserer Republik haben unsere Republik bewusst als zwei Kammern Republik aufgebaut und die zweite Kammer Bundesrat wollen wir hier deutlich stärker nutzen. Stuttgart, München, Wiesbaden im Bundesrat als geschlossene Einheit, wo wir für die Interessen der Wirtschaft, die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Interessen der fleißigen Menschen bei uns im Land eintreten und für neue Innovationen sorgen. Es wird jetzt zentral um die Frage gehen, woher soll Wohlstand, woher soll Wertschöpfung und woher sollen neue Jobs auch in Zukunft kommen. Dass wir heute hier sind, ist vor allen Dingen auch das Ergebnis von Vertrauen zueinander. und es ist das Ergebnis von gemeinsamer Haltung. Wir legen Ihnen heute Ideen für eine ganz konkrete Reformagenda vor und lassen Sie mich deshalb mit einem entscheidenden Punkt beginnen, der die Handlungsfähigkeit der Länder betrifft. Wir reden seit Jahren über Bürokratieabbau und scheitern viel zu oft an der Vermeidung von neuem Bürokratieaufbau. Und deshalb müssen wir uns neue Instrumente zutrauen. Wir müssen neue Wege gehen, wir müssen Dinge probieren, die auch vor uns im Zweifelsfall noch niemand ausprobiert hat. Und deshalb finden Sie in unserem Papier die Idee der Reallabore, die die Länder aus der Idee des Föderalismus heraus in die Lage bringt, eigene Regeln auszusetzen, Regeln des Bundes auszusetzen, um so Freiheit zu ermöglichen für Forschung, für Entwicklung und für Innovation. Und wir wollen Experimentierklauseln, dass wir schauen, auch mit Expertenchecks, funktionieren Dinge oder funktionieren sie nicht? Und wenn sie nicht funktionieren, dann lassen wir es, weil diesen Realitätscheck, den wird Politik in Zukunft absolut bestehen müssen. Es geht uns um einen fairen Wettbewerb zwischen den deutschen Ländern, weil dieser Wettbewerb immer gegenseitig beflügelt hat. Es geht um die Idee der besten Modelle und unsere Haltung ist sehr, sehr klar. Wer die Verantwortung trägt, der braucht auch die Flexibilität in den Instrumenten dafür. Lassen Sie mich es an zwei Beispielen exemplarisch beschreiben. Ich sagte vorher, Wachstum entsteht vor Ort. Wir wollen deshalb ganz gezielt gemeinsam in Wachstumstechnologien, zum Beispiel Luft- und Raumfahrt, massiv vorangehen in der Frage von Robotik, KI und auch Quantencomputing und genau dafür für Quantencomputing und all diese Methoden eine starke Zugachse bilden, wo wir zusammenarbeiten in der Bildung, in den Hochschulen, Forschung und Entwicklung, wo wir gemeinsam auftreten für die Ansiedlung von neuen Unternehmen, aber auch bundes- und europäische Institutionen nutzen, um die Interessensvertretung dieser Anliegen und der Wirtschaft auch voranzukommen. Gemeinsame Kabinettssitzungen sind ein Mittel und vor allen Dingen nehmen wir die Raumfahrt auch mit in Blick, weil da hat jedes der Löwenländer auch seine Stärken. Hessen rund um Darmstadt mit beeindruckenden ESA-Projekten, Bayern an gleich mehreren Standorten wie Oberpfaffenhofen mit dem künftigen europäischen Mondkontrollzentrum und wir in Baden-Württemberg natürlich auch mit mehreren Standorten. Denken Sie ans Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und einem ganzen Luft- und Raumfahrtcluster am Bodensee, dort wo der erste Zeppelin in die Luft gegangen ist. Und genau diese Ambition, genau diese neue Stärke, die brauchen wir jetzt wieder, genauso wie der Zeppelin damals abgehoben ist, genauso wie das Automobil damals gefahren ist. Biden hat niemanden verboten zu laufen oder zu fahren. Sie haben was Neues entstehen lassen. Und das ist dieser Mut und diese Ambition, mit der wir an die Sache heranwollen. Und nichts passt besser als Überleitung zu Markus Söder.
Und der hat dann das Wort. Bitte schön.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, herzliches Dankeschön. Das ist jetzt tatsächlich wieder was Neues. Wir haben immer eine gute Zusammenarbeit gehabt, aber dass es jetzt formalisiert wird, ist ganz wichtig, denn es gibt eine formale Nord-PK, MPK, es gibt eine formale Ost-MPK, aber der Süden hat sich die letzten Jahre war immer das zurückhaltend. So gut und eng ich mit deinem möglichen Vorgänger, wenn ich das sagen darf, Winfried Kretschmann, verbunden und zusammengearbeitet habe, da war nie so die Bereitschaft da, das zu institutionalisieren. Ich freue mich sehr, dass das hier stattfindet. Eigentlich sind es drei Löwen, aber die Wahrheit ist, wir sind Zugpferde und zum Teil die Lastesel Deutschlands. Zugpferde, weil wir die Wirtschaft anziehen, Lastesel, weil wir den Länderfinanzausgleich zahlen. Und im Grunde genommen ist das jetzt so eine starke, aber auch eine Notgemeinschaft, denn man muss sich wehren, denn die Verteilung, wie sie in Deutschland stattfindet, ist nicht angemessen. Die Wahrheit ist, wir wollen einen kooperativen Föderalismus, aber Föderalismus bedeutet nicht nur, dass zwei, drei immer zahlen und andere immer bekommen, das muss ein fairer Ausgleich sein. Der Länderfinanzausgleich als ein Modell etabliert, Ungleichheiten auszubügeln, ist jetzt mittlerweile eine Art Transferverwahrlosung. Er ist unfair, er ist ungerecht und im Grunde genommen das Bürgergeld unter den Finanzsystemen. Die alte Reform, die es gab, ist gescheitert, ich komme gleich noch drauf, und deswegen braucht es eine völlig neue. Wir, die Geberländer, müssen sparen. Wir, die Geberländer, müssen zum Teil sogar überlegen, Schulden zu machen, um den Länderfinanzausgleich zu bezahlen. Die neueste Zahl ist ein Rekordwert. 20 Milliarden Euro sind die Abrechnungen. Davon zahlt Bayern allein fast 12 Milliarden. Das ist für uns ein historischer Rekordwert, um die 60%. Unser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 20% gestiegen. Ohne den Länderfinanzausgleich hätte Bayern Steuermehreinnahmen von 20%. Nur mal zum Vergleich. Wir haben mal bekommen, dafür sagen wir Danke, bis mit in die 80er. Das waren insgesamt 3,4 Milliarden. Wir haben seitdem jetzt mit den neuen Zahlen 140 Milliarden bezahlt. Nur von dem, was wir im Jahr 2025 zahlen, nur was Bayern zahlt, über 4 Milliarden, hätten wir 13 Elbphilharmonien, 34 Mal die Allianz Arena bezahlen können. Für die Gesamtsumme von 140 Milliarden, das entspricht ungefähr dem Wert der kompletten deutschen Goldreserven in New York, oder man könnte damit eine Maß Bier für jeden Erdenbürger bezahlen. Das ist eine völlig absurde Zahl, was sich da mittlerweile ergeben hat. Und es führt auch dazu, dass die Zahlen steigen werden. Das Problem ist das System, es gibt null Anreize. Die anderen verlassen sich darauf, dass die drei plus Hamburg einen kleineren Betrag zahlen. Länder wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sind in 70 von 76 Jahren Nehmerländer. Berlin ist schon immer Nehmerland, hat noch nie einen Euro einbezahlt, seit 1995 dabei, fast 100 Milliarden. Fast 100 Milliarden bekommen. Aktuell erhält Berlin aus dem neuen Länderfinanzausgleich 4,2 Milliarden, Sachsen 3,5 Milliarden, Thüringen 2,2 Milliarden und selbst das so starke Nordrhein-Westfalen kriegt eine Milliarde aus dem Länderfinanzausgleich. Und was uns beschwert, viele Länder, die was bekommen, leisten sich Dinge, die wir uns nicht leisten können. Zum Beispiel kostenlose Kita, kostenloses Mittagessen in der Schule oder kostenlose Babymassagen wie hier in Berlin. Berlin hat übrigens mit 25 Staatssekretären die höchste Zahl an Staatssekretären, die sich ja um alles kümmern. Und die Tendenz ist so, dass sich in den letzten Jahren es nochmal verschlechtert hat. In den letzten Jahren kann man daran sehen, dass der Anteil im Länderfinanzausgleich, wo wir mehr zahlen, bei den anderen auch ist. Bremen hat den Anteil verdoppelt. Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt, Thüringen verdrei- oder vervierfacht. So. Wir sparen im öffentlichen Dienst. Wir streichen Leistungen, um unseren Haushalt zusammenzubekommen und sozusagen andere zu finanzieren. Das ist, sorry, empörend. Hinzu kommt noch, dass die Geberländer ein anderes strukturelles Problem haben. Wir waren alles AKW-Länder. Für den Ausstieg aus der Kernenergie haben wir null bekommen, obwohl sich die strukturelle Lage mit den Stromsituationen verändert hat. Durch die Kohlegelder, 41 Milliarden in Deutschland, 16 Milliarden werden noch ausbezahlt, werden insbesondere Höchstfördergebiete für Unternehmen ausgewiesen, sogenannte C-Gebiete. Das betrifft nicht nur übrigens den Osten, sondern fast das gesamte Ruhrgebiet. Damit können sie höchstmäßig fördern Unternehmen. Und mittlerweile geht es so weit, dass man unseren Unternehmen anbietet, doch nicht dorthin umzuziehen, weil sie eine höhere Förderung bekommen. Das heißt, wir müssen die Fördersystematik, die Finanzsystematik Deutschlands wirklich ändern. Und es wird in dem Rahmen der Länder, aber ich sage es auch ganz offen als CSU-Vorsitzender, ein zentraler Bestandteil sein, das auch in Deutschland zu ändern. Wir haben mehrere Instrumente, die Einladung an die Kollegen der Klage beizutreten. Zweitens, wir haben im alten Länderfinanzausgleichssystem, man muss dazu sagen, es wurde die letzten Jahre gab es eine Reform, Bayern hat schon einmal geklagt, Partner waren da dabei. Und am Ende haben dann die Ministerpräsidenten, ich war damals Finanzminister, und der Bund entschieden, eine Reform zu machen. Man muss sagen, die Reform von damals, die heute gilt, ist im Wesentlichen dem Bund zu verdanken. Unter schwersten Schmerzen hat der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble einen relativ hohen Betrag eingespeist des Bundes, um hier einen Ausgleich zu erreichen. Reformen gab es weniger. Einzige, was wir reinverhandelt haben, das war damals ein sehr starkes Petitum von mir, was auch gelungen ist, ist ein Kündigungsrecht. 2030 gibt es ein Kündigungsrecht, wenn drei Länder den kündigen wollen. Hier sitzen drei, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist zumindest eine Chance. Und ich bleibe auch dabei, wir müssen dieses System neu ordnen, entweder den Länderfinanzausgleich und, wenn man die Kraft hätte, auch die Staatsstruktur der Länder, um mehr Anreize zu setzen. Fakt ist im Länderfinanzausgleich zum Beispiel, es braucht Anreize, erfolgreich zu wirtschaften. Es braucht eine Obergrenze der Belastung, sonst wächst es weiter. Es ist auch nicht fair, dass zum Beispiel Einwohner im gesamten System unterschiedlich gewichtet werden. Ein hessischer, ein schwäbischer, ein bayerischer Bürger ist weniger wert danach als jemand aus den Stadtstaaten Bremen, Berlin oder Hamburg. Es gibt an 10 Bundesländer sogenannte Sonderzuweisungen für politische Führung. Ob das dann immer zutrifft, kann man nicht, müssen Sie beurteilen. Aber sowas, eine extra Sonderzuweisung bekommen wir alles nicht. Deswegen muss das sich verändert werden. Wir brauchen im Grunde genommen eine neue Föderalismuskommission, die weit über das Thema hinausgeht, aber auch das betrifft. Weil sonst wird es auf Dauer ein echtes Problem mit der Solidarität. Und es kann ja auch irgendwie im Selbstverständnis gar nicht sein, dass immer nur 3 Länder zahlen oder 4 Länder zahlen von der Summe und der Bund. Ich sage übrigens dem Bund an der Stelle ein ausdrückliches Dankeschön, auch der neuen Bundesregierung, ein ausdrückliches Dankeschön, auch dem Bundesfinanzminister, für die kleinen Ausgleichsmaßnahmen, das habe ich reinverhandelt, aber Sie haben es dann akzeptiert, und auch für das Geld, das kommt. Letzter Punkt, in dem Papier ist getragen von mehr Fairness und von mehr Autonomie, von mehr Anstrengung. Leistung ist nämlich nicht etwas, was man anderen aufträgt, sondern was man an sich selber stärken soll. Wir versuchen zu leisten. Wir versuchen, Leistung zu erbringen. Deswegen ist es wichtig, mehr Autonomie für die Länder zu bekommen. Auch, das wäre ein Vorschlag, den wir wichtig halten, mehr Steuermöglichkeiten. Ich bin der festen Überzeugung, dass zum Beispiel die Erbschaftssteuer, wenn sie regional wäre, die fairste wäre. Und wir sind für Technologieallianzen. Auch da werden wir überlegen, unsere Technologiekompetenzen noch besser zu bündeln und gemeinsam voranzubringen, weil Technik die einzige echte Chance ist, um leistungsfähig zu sein. Rohstoffe finden ist noch nicht so sicher in Deutschland. Und wenn, wäre der Abbau zumindest spannend. Und den Wohlstand wollen wir halten, eher fördern. Also gibt es nur Technologie. Und der geht auch nur mit Leistung und mit Leistungsinnovation. Deswegen bin ich dem Manuel Hagel nochmal sehr dankbar, ganz persönlich, dass er nochmal den Schwung reinbringt, dass aus Baden-Württemberg da neue Impulse kommen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Signal. Deswegen wünschen wir ihm auch sehr, dass er erfolgreich ist, dass er Ministerpräsident von Baden-Württemberg wird. Dafür werde ich sogar mich verhaften lassen, jetzt beim Stockacher Narrengericht und mich da der Anklage stellen. Bin sehr gespannt, wie das wird und hoffentlich komme ich auch wieder raus, so schön Baden-Württemberg ist. Aber ich wünsche auf jeden Fall alles, alles Gute, viel Erfolg. Und nur ein Nebensatz, weil ich gerade aus dem Bundesrat komme, dann sagen 1, 2 Länder, ja, das ist uns ja alles wurscht, was die da fordern und egal, dann führen wir Stromzonen ein, mal abgesehen davon, dass die Stromzone definitiv nicht kommen wird. Zeigt es aber, wie die Denke ist, anstatt wirklich einmal vernünftig mal zu überlegen, wie mehr Fairness dargestellt wird, müsste doch schon jeder aus Selbstachtung sagen, dass man sich nicht nur von anderen bezahlen lässt, sondern dass man in derselben Lage ist, sein Schicksal in die Hand zu nehmen. Und wir wollen nicht auf Null runterfahren mit den Dingen, auf keinen Fall. Wir sind sehr kooperativ, wir sind auch wirklich interessiert an einem fairen Ausgleich. Aber Fairness heißt nicht, dass nur einige wenige die Party bezahlen. Das kann ich sagen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Bevor das Wort geht an Boris Rhein, der Hinweis, ich habe schon zahlreiche Wortmeldungen notiert, dass wir da vielleicht auch noch zu kommen, das wäre ganz schön. Dankeschön. Ich
habe die Aufforderung verstanden, Frau Welti. Will Sie alle herzlich begrüßen, freue mich, dass Sie heute alle hier sind. Und ja, Sie haben es ja schon gehört, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, wir haben alle den Löwen als unser Wappentier und ich finde, das passt auch ganz gut, weil diese Länder für den Löwenanteil stehen, für Wirtschaftskraft, für Fortschritt in Deutschland. Und ich glaube, man darf das bei aller Bescheidenheit schon sagen, lieber Manuel, lieber Markus, auch in Europa. Wenn man sich mal unser Bruttoinlandsprodukt anschaut, dann pro Kopf sind wir im Ranking in Europa führende Regionen. Das darf man, glaube ich, bei all dem nicht vergessen. Ja, und ich glaube, man darf auch das sagen, wir stehen für den starken Süden unseres Landes und Manuel Hagel hat schon darauf hingewiesen, wir erwirtschaften fast die Hälfte des Wohlstands in Deutschland. Das muss man sich vorstellen. 3 von 16 Ländern erwirtschaften die Hälfte des Wohlstands in Deutschland. 70% der Patentanmeldungen tragen gleichzeitig enorme Lasten, nämlich 99% des Finanzausgleichs der Länder. Und insoweit ist unser Ziel, finde ich, auch ein wichtiges und gutes Ziel für Deutschland. Es ist nicht einfach nur ein Ziel, zusammenzukommen und zu kooperieren, auch aus Freundschaft zu kooperieren, sondern das ist ja eine Troika, die eins möchte. Sie möchte weiterhin ein starker Motor für Deutschland bleiben. Aber das wird nicht funktionieren, wenn wir nicht einen kräftigen Reformruck bekommen in unserem Land. Ich glaube nicht, dass wir eine Kettensäge brauchen. ist auch jetzt keine Sache unserer Kultur, mit der Kettensäge vorzugehen, wobei wunderbare Kettensägen von Stiel aus deiner Heimat kommen, Manuel. Sehr funktional. Aber uns sehr funktional. Aber ich glaube, was wir brauchen, das ist ein klarer Schnitt. Und die Kraft haben eben wirklich nur CDU und CSU in Deutschland. Das ist der Grund, warum Markus Söder und ich Manuel Hagel als nächsten Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg unterstützen für eine schwarze Troika für Deutschland. Und es wäre ja für dieses Land unglaublich wichtig, dass einer mit seiner Agenda, wir kennen ja seine Agenda, Baden-Württemberg regiert. Und das fußt auf Vertrauen, das hat Herr Hagel gesagt. Aber es hat auch was mit enger Freundschaft zu tun, weil wir Freude haben an der Zusammenarbeit für die Länder, für unsere Länder, aber auch insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern. Ja, wir brauchen Wachstum bei der Wirtschaft, aber eben nicht bei der Bürokratie. Und deswegen stoppen wir jetzt den Personal- und auch den Regelaufwuchs in der Verwaltung mit einer Schlankheitskur für den Staat. Damit haben Bayern und Hessen längst begonnen. Manuel Hagel wird das in Baden-Württemberg angehen mit seinem Reformprogramm für Baden-Württemberg. Wir brauchen Steuersenkungen für die Wirtschaft und nicht Steuererhöhungen, wie sie aus linker Richtung propagiert werden. Ich will das mal sehr deutlich sagen. Eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ist Gift für die Wirtschaft, ist Gift für den Mittelstand. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Wer in einer Wirtschaftskrise, und wir befinden uns in einer unglaublich schwierigen Situation, Steuererhöhungen fordert, der wird sehen, dass er bald gar keine Steuereinnahmen mehr hat. Und unsere Länder, Baden-Württemberg, Bayern und Hessen, sind sehr stark geprägt von Industrie, aber natürlich auch von Mittelstand und von den Weltmarktführern von nebenan. Und das will ich auch sehr deutlich sagen. Es geht doch nicht um den faulen Erben bei dieser Diskussion. Und die Diskussion kommt zufälligerweise auf, wo uns 5 Landtagswahlen bevorstehen. Es geht nicht um den faulen Erben, es geht um Familienunternehmen. Und das ist das, was gerade Bayern, Baden-Württemberg und Hessen prägt. Und deswegen erteilen wir solchen Steuererhöhungen eine klare Absage. Wir kämpfen für Entlastungen für die Wirtschaft. Markus Söder hat darauf hingewiesen, die Bundesregierung hat wirklich schon erste Trendwenden eingeleitet. Dafür sind wir sehr dankbar. Wichtig, was passiert ist. Aber wir brauchen mehr. Und deswegen sage ich ganz konkret, ja, wir brauchen jetzt auch die Stromsteuersenkung für alle. Und wir brauchen ein zweites, breites Entlastungspaket für den Luftverkehr in Deutschland. Das ist etwas, für das Markus Söder sich sehr stark in den Koalitionsverhandlungen und dann auch in den Koalitionsrunden eingesetzt hat. Das ist etwas, was uns beide intensiv antreibt, weil wir sehen, dass alle anderen Länder beim Luftverkehr wachsen und dass nur Deutschland schrumpft. Und wenn wir jetzt die Steuern weiter senken, erste Schritte sind ja gemacht, dann haben wir die Chance, von diesem Wachstum und von der Wertschöpfung zu profitieren. Denn Mobilität ist die Grundvoraussetzung für wirtschaftliche Stärke. Dieses Land, Deutschland, wäre nicht so stark, wenn wir nicht die 2 starken Hubs hätten in München und in Frankfurt. Und das trifft natürlich auch für die Zukunftstechnologien Raumfahrt und Kernfusion zu. Ich will das auch sehr deutlich sagen. Klar sind wir in vielen Fragen auch Wettbewerber miteinander. Das ist im Föderalismus ja auch sehr gut so. Aber am Ende sind wir auch diejenigen, die miteinander kooperieren wollen. Sowohl bei der Luftfahrt als auch bei der Raumfahrt und insbesondere auch bei der Kernfusion. Das kann der Gamechanger in der Energiefrage sein. Und die Bayern engagieren sich hier sehr stark. Wir engagieren uns hier sehr stark auf unterschiedlichen Gebieten der Kernfusion. Ich glaube, dass wir hier sehr eng zusammenarbeiten können. Und wir freuen uns sehr, wenn wir das auch mit Manuel Hagel dann in Zukunft machen können. Ja, und wir brauchen einen Länderfinanzausgleich mit Finanzhilfen zur Weiterentwicklung, aber eben ohne Freifahrtschein, und zwar für Wahlgeschenke. Wir tragen seit Jahrzehnten den erheblichen Teil der finanziellen Lasten in Deutschland. Und für Hessen gilt dabei ganz konkret, wir haben in der Geschichte Deutschlands seit dem Bestehen des Länderfinanzausgleichs über 80 Milliarden Euro in diesen Ausgleich eingezahlt, bei nur 7,6% der Bevölkerung und nur 5,9% der Fläche Deutschlands. Wir haben noch nie einen einzigen Cent aus dem Länderfinanzausgleich erhalten. Wir machen das aus Verantwortung, dazu stehen wir, aber Solidarität braucht eben eine faire Balance. Wenn es dazu kommen kann, dass ein Land Schulden aufnehmen muss, um in den Länderfinanzausgleich einzuzahlen, dann zeigt das doch die Absurdität dieses Systems. Das kann so nicht richtig sein. Wir sind solidarisch, aber wir haben nichts zu verschenken. Das wollen wir auch sehr deutlich sagen. Wie sagt ihr so schön? Mehr gibt es nichts. Ja, das tun wir. Wir geben sehr viel. Ich will das auch mal sehr deutlich sagen. Ich kann Hessinnen und Hessen nicht erklären, dass wir uns Leistungen nicht leisten können, die andere sich leisten. Ich musste im letzten Jahr, um den Haushalt hinzubekommen, die Beamtenbesoldung verschieben. Das hat es noch nie gegeben, dass Beamtenbesoldung um ein halbes Jahr verschoben worden ist, die Erhöhung aus den Tarifverhandlungen. Das sind Einschnitte, die wir vornehmen müssen, die andere sich so nicht trauen vorzunehmen. Und deswegen sage ich, ein Finanzausgleich muss stabilisieren, er darf wirtschaftliche Dynamik nicht abwürgen und er darf leistungsstarke Länder nicht dauerhaft überfordern. Deswegen müssen wir das System jetzt grundlegend reformieren und zwar nach einer sehr klaren Maßgabe. Hilfe gibt es nur gegen Reformen. Und der Markus Söder hat einen Hinweis gegeben. Bis in die 80er Jahre hat Bayern aus dem Länderfinanzausgleich bezogen. Aber Bayern ist ein brillantes Beispiel dafür, was der Sinn des Länderfinanzausgleichs ist. Denn sie haben damit Reformen bezahlt. Sie haben mit dem Geld möglich gemacht, zu einem Zahlerland zu werden und zu dem größten Zahlerland zu werden. Und das ist genau das, was wir hinbekommen müssen. Hilfe gibt es nur gegen Reformen. Deswegen braucht es einen Deckel gegen die Überlastung der Geberländer. Es braucht klare Anreize für Empfängerländer, selbst stärker zu werden. Sie müssen an Reformfortschritte, sie müssen an eine effiziente Haushaltsführung und sie müssen an wachstumsorientierte Standortpolitik gebunden sein. Es darf keinen Dauertransfer geben ohne eine Zweckbindung. Das ist kein Modell mehr für die Zukunft. Und im Übrigen, ich schließe an das an, was Markus Söder gesagt hat, es braucht eine große Föderalismusreform. Wir müssen die Neuordnung der Finanzbeziehungen in Deutschland insgesamt anpacken. Das sind einige unserer Punkte für das, was ich eingangs als Reformruck bezeichnet habe. Wir brauchen in dieser unglaublich disruptiven Zeit, in der wir uns befinden, ein Zentrum, das Stabilität gibt, ein Zentrum, das Stärke gibt. Dieses Zentrum können Bayern, Baden-Württemberg und Hessen sein. Und dafür kämpfen wir gemeinsam mit unserem Freund Manuel Hagel für den 8. März bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg. Wir brauchen jetzt eine schwarze Drei-Löwen-Allianz. Wir brauchen keine linken drei Fragezeichen, wie wir das bei der Ampel in den zurückliegenden Jahren gesehen haben. Und genau dafür haben wir eine Reformagenda für Deutschland vorgelegt.
Vielen Dank bis hierher. Dann kommen wir zu den Fragen mit der Bitte um Folgendes. Sie stellen sich vor, Sie stellen bitte eine Frage, adressieren die eindeutig und dann kommt gegebenenfalls noch eine Nachfrage, die aber auch eine Nachfrage sein sollte und keine zweite Frage. Bitte schön. Herr Kollege, ja.
Ja, Hinterleitner ZDF Hauptstadtstudio. Eine Frage an Herrn Söder. Sie haben ja Steuererhöhungen kategorisch ausgeschlossen. Nun fordert nicht nur Herr Lauterbach und Herr Streeck, sondern auch Herr Theis aus Ihrer eigenen Partei eine Erhöhung der Tabaksteuer. Gilt das ausschließend von Steuererhöhungen in dem Fall nicht?
Die Tabaksteuer ist das Einzige, wo ich sagen würde, in einem großen Steuersenkungspaket kann man das als Kompensation vielleicht diskutieren, aber es geht um die großen Dinge. Wir wollen die Unternehmenssteuer schneller senken, wir wollen die als geplant, wir wollen eine große Einkommensteuerreform machen und ganz wichtig, auf keinen Fall eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Da werden wir ein Urteil des Verfassungsgerichts irgendwann bekommen. Es wird uns Anlass geben, da eine grundlegende Debatte zu führen, aber da keine Erhöhung zu machen. Die Tabaksteuer ist da vernachlässigbar. Da ich nicht rauche, ist mir das...
Also da könnte eine Erhöhung schon sein.
Ja, aber das sind ja minimalste Dinge, verstehen Sie? Die Kollegen, die das da machen, meinen das ja eher aus gesundheitsökonomischen Gründen und nicht aus fiskalischen Gründen. Aber bei den zentralen Steuern, Wirtschaft, Unternehmen, da sind wir sehr klar.
Frau Kollegin.
Danke, Laura Tschippul vom Nachrichtenportal Web.de und GMX. Herr Söder, Sie hatten es vorhin schon kurz angedeutet, es gab einiges an Gegenwind heute Morgen im Bundesrat für Ihre Allianz. Es hieß unter anderem, man müsse in Deutschland zu Lösungen kommen, die einen und nicht die spalten oder die trennen. Sie grenzen sich ja schon mit Ihrer Allianz jetzt von den übrigen Ländern in Deutschland ab. Was sagen Sie dazu?
Ja, die Frage ist, was spaltet? Also spaltet ist doch in der Tat zu sehen, wenn es ein großes Essen gibt und es zahlen immer die gleichen die Rechnung, dann spaltet das natürlich auch die Solidarität. Wir sind nicht unsolidarisch, aber wir spüren, dass es eine Überforderung gibt, und zwar eine fundamentale. Ich habe gerade eben, wenn Sie die Zahlen noch mal im Kopf haben, nachgerechnet, dass unser Anteil immer größer wird, dass wir mehr zahlen und die anderen bekommen immer mehr. Und das ist, wie Boris Rhein gesagt hat, wir haben zum Beispiel in Bayern ja auch aus extremen Strukturproblemen gewandelt, mit viel Einsatz. Die Länder sind hier nach wie vor sehr stark, ziehen auch das Wirtschaftswachstum in Deutschland übrigens, ganz massiv. Das, was da sich an minimaler Entwicklung gibt, sind auch große Autoländer zum Beispiel, Technologieländer. Wir finanzieren sehr viel mit, aber das ist einfach ein unfaires System. Und die Unfairness spaltet. Einigkeit kann es nicht geben. Es gibt keinen Konsens im Nonsens. Es gibt nur ein faires System. Und das System muss auf die neuen Beine gestellt werden.
Wenn ich da einen Satz ergänzen darf, weil das Petitum ist ja nicht kein Länderfinanzausgleich mehr, sondern ein solidarischen Länderfinanzausgleich. Und Solidarität ist eben nie one way, sondern geht ja immer in beide Richtungen. Wenn Sie jetzt nach Baden-Württemberg schauen, wir haben enorme Transformationen rund um den Automobilstandort. Denken Sie an die Region Stuttgart. Uns geht es darum, jetzt alles dafür zu tun, dass wir nicht zum Detroit Europas werden. Und dort werden wir massiv investieren müssen. Und genau das ist die Logik unserer Idee von einem neuen Länderfinanzausgleich, dass wir jetzt in Zukunftsinvestitionen kommen, die alle 16 Länder gleichermaßen tangieren, damit wir damit den Wohlstand und die Arbeitsplätze für die Zukunft erhalten. Also es geht um eine gerechtere Verteilung und um ein Anreizsystem, das Arbeitsplätze und Wohlstand schafft.
Zusatz. Also Sie wollen weg zum, genau, ein Zusatz, Sie wollen weg vom Lastenesel und hin zum reinen Zugpferd, verstehe ich das richtig?
Vom Lastenesel zum Löwen. Oder zu drei Löwen.
Man zieht ja gern einen Karren, aber wenn man dann 12 Karren ziehen muss, wird es ein bisschen viel.
Ja, und wenn ich es nochmal sagen darf, also Hilfe gegen Reformen. Also niemand hat davon gesprochen, dass wir den Länderfinanzausgleich aufkündigen wollen. Aber es kann doch nicht sein, dass drei Länder sich kasteien, dass drei Länder Reformen angehen, dass drei Länder Zumutungen auch für Bürgerinnen und Bürger formulieren und andere Länder das einfach nicht tun. Erste Programme auflegen, Geld ausgeben und von anderen Ländern dafür das Geld bekommen. Wir müssen die Diskussion in unseren Ländern führen. Und da erwarte ich im Gegenzug schon die Solidarität der anderen Länder. Also macht mal eure Hausaufgaben, das ist Solidarität. Und dann sind wir weiter bereit, in diesem unfassbaren Ausmaß wirklich in diesen Ausgleich einzuzahlen.
Herr Rinke.
Ja, danke schön. Eine Frage.
Wenn auch Sie sich vorstellen.
Andreas Rinke von Reuters. Eine Frage eigentlich an alle drei, aber vor allem die jetzt amtierenden Ministerpräsidenten. Was bieten Sie denn den anderen Ländern an? Die politische Frage wird ja sein, wie überzeugen Sie sie von Ihren Argumenten? Logischerweise werden Nehmerländer zurückhaltend sein, diese Reform mitzumachen. Also ist es diese Drohung, dass Ihre drei Länder aussteigen? Oder was ist das Argument, mit dem Sie, außer an die Vernunft zu appellieren, die anderen Länder dazu kriegen, mitzumachen?
Darf ich, bist du zuerst? Ja, ganz gut. Also die jetzt laufende Klage wird unserer feste Überzeugung nach da schon die Parameter deutlich ändern. Übrigens beim letzten Mal war es so, dass es die Einigung damals gab, die der Bund dann letztlich mitgetragen hat durch die hohe finanzielle Beteiligung. Das war damals insbesondere Angela Merkel, die gesagt hat, okay, dann geben wir sehr viel Geld im System, um das auszugleichen. War damals die Sorge, dass diese Klage erfolgreich sein könnte. Ich war damals ein bisschen zurückhaltend, ob man die Klage zurücknehmen kann. Es war aber halt die Gesamtvereinbarung. Jetzt ist es so, dass wir einerseits ja eine kleine Verbesserung erreicht haben. Das habe ich reinverhandelt in den Koalitionsvertrag, dass die Geberländer etwas entlastet werden, weil es uns absurd erschien, die Zinsen für alte Schulden von Kommunen in anderen Ländern zu finanzieren. Und als Gegenausgleich, wir hatten uns da auch während des Koalitionsverhandlungszeitraums abgestimmt, dass es eben die Option gibt, dass wir einen Ausgleich bekommen. Für Bayern sind es jetzt in 4 Jahren eine knappe Milliarde, 850 Millionen. So. Das heißt aber, die Klage bleibt aufrechterhalten. Es gab diesmal nicht diesen Konnex. Das heißt, die Klage ist da Und wenn wir bis 2030 keine Lösung haben, wird dann die jeweiligen Landesregierungen, vorher geht es nicht, das ist der Zeitraum definiert, gemeinsam entscheiden, ob wir kündigen und eine Neuordnung machen. Dann ist ein Zwang da, verstehen Sie? Und deswegen ist nicht aus dem Nichts heraus, aber uns wäre lieber, wir würden es jetzt im Rahmen einer Föderalismuskommission diskutieren, denn wir reden ja auch über Konnexitätsfragen. Wir reden auch gerade im Moment über die gesamte staatliche Neujustierung. Und wir spüren doch, dass wir in vielen Punkten nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Wir reden von der Veränderung der Wirtschaft, wir reden von der Veränderung unseres Militärs. Und die Wahrheit ist, auch unser Staatsaufbau, unsere Staatsapparaturen sind deutlich zu wenig schlank um diesen internationalen Wettbewerb. Und diese Selbstachtung des Glücks, von der gestern Friedrich Merz geredet hat, diese Sprache sozusagen des Erfolges in der Welt zu reden, da müssen wir uns anpassen. Und im Rahmen eines dessen Verhandlungsprozesses wäre es eine gute Idee, da zur Neuordnung zu kommen. Wie gesagt, wir wissen, dass es nicht auf Null geht, ist ja klar, macht ja keinen Sinn. Wollen den Ländern nicht von heute auf sofort Probleme geben. Aber es muss eine Veränderung geben, weil es auf Dauer, das sage ich Ihnen, letzter Satz, wenn Bürger bei Wahlen spüren, dass es völlig sinnlos ist, ob sie sich in ihrem Land anstrengen oder nicht, dann führt es auch dazu, dass sie sich irgendwann von dem System generell verabschieden. Es darf nicht sein.
Ja, wenn ich das noch hinzufügen darf, also in der Tat, 2030 ist ein aus meiner Sicht sehr zentrales Datum. Markus Söder hat darauf hingewiesen, wenn drei Länder dann eben sagen, das geht so nicht weiter, dann muss ohne dies neu gesprochen werden. Aber es ist wie bei allem im Grunde genommen im Föderalismus. Wir sind ja alle 16 aufeinander angewiesen, die Dinge miteinander zu stemmen. Und ich glaube, es macht auch keinen großen Sinn, wenn man dann die drei Länder, die den Länderfinanzausgleich tragen, jedenfalls in der Regel tragen, ja, ich sag mal, das ist ja auch eine Frage von sich selbst und andere behandeln. Das würde schon dazu führen, dass einfach dieses sehr kooperative Moment immer schwieriger wird, auch für uns immer schwieriger wird. Und ich finde, es ist einfach auch ein Gebot der Vernunft, weil es nutzt doch gar niemandem, wenn man die Geberländer immer weiter schwächt und dann irgendwann so weit schwächt, dass sie eben den Karren nicht mehr ziehen können. Und deswegen setze ich schon sehr auch auf Gespräche und Verhandlungen und die Bereitschaft im Rahmen einer Föderalismuskommission miteinander alles miteinander zu verhandeln.
Ich möchte das dick unterstreichen, Föderalismuskommission, weil genau das muss die Richtung sein, wo es hingeht. Wir haben in den letzten Jahren ein gesamtstaatliches Leistungsversprechen abgegeben, das unseren Staat jetzt insbesondere in Form der Kommunen an den Rand der Dysfunktionalität bringt. Und diese Dysfunktionalität spüren die Menschen. Und es macht was mit den Menschen bei uns im Land. Wenn Sie sich den Demokratiemonitor anschauen, rund 44% der Menschen in etwa glauben, dass die Demokratie noch die Kraft hat, die Probleme aufzulösen. Studie Deutscher Beamtenbund, rund 27% der Menschen in unserem Land glauben, dass der Staat noch die Kraft hat, diese Probleme aufzulösen. Und deshalb muss Politik jetzt diesen Realitätscheck bestehen. Entweder finden wir jetzt die Kraft in der politischen Mitte, die Probleme aufzulösen, oder die Probleme haben die Kraft, die politische Mitte aufzulösen. Und genau deshalb sind diese Reformvorschläge notwendig. Wir dürfen uns nicht davor drücken, sonst wird es nur noch länger und teurer. Es geht jetzt um viel.
Zusatz, Herr Rinke?
Nur eine kurze Nachfrage, Hagel. Sie, als Ministerpräsident, würden Sie sich der Klage anschließen?
Das ist eine Frage, die sich im Jahr 2030 stellt. Ich würde mich im Falle meiner Wahl zum Ministerpräsident mit aller Energie für die Föderalismuskommission einsetzen. Wir brauchen eine neue FÖKO 3 nach oben, die die Bund-Länder-Beziehungen neu regelt, weil am Ende folgt Aufbauorganisation, Ablauforganisation und derer dann die Finanzierung. Aber wir brauchen in Baden-Württemberg auch eine Verwaltungsreform nach unten. Das wird die Aufgabe sein, die sich eine CDU-geführte Landesregierung stellt, weil die Landesverfassung in Baden-Württemberg möchte einen dreistufigen Verwaltungsaufbau. Wir haben daraus faktisch einen siebenstufigen gemacht. Gemeinde, Gemeindeverwaltungsverbände, Landratsämter, Regierungspräsidien, Regionalverbände, Landesoberbehörden, Landesministerien mit teilweise doppelt, dreifach Zuständigkeiten. Das müssen wir entflechten. Es ist ein kleines bisschen so wie beim Riesen Gulliver, der gefesselt am Boden liegt. Und unsere Aufgabe ist jetzt, einen Faden nach dem anderen wieder abzuschneiden.
Zu Ihrer Orientierung, ich habe noch 12 Fragen notiert. Also von daher sollten wir ein bisschen auf das Zeitmanagement achten. Bitte schön.
Lindenmeier, Augsburger Allgemeine, Sie hatten jetzt mehrfach die Wahlen in Baden-Württemberg angesprochen. Zuletzt hat Herr Özdemir etwas aufgeholt. Was wird denn aus Ihrem Bündnis, sollte er doch noch die Wahlen gewinnen? Wird das dann eine Zwei-Löwen-Allianz oder wären Sie bereit, auch einen Grünen in Ihr Bündnis aufzunehmen?
Also ich habe mit Winfried Kretschmann, das muss ich dazu sagen, ebenso wie Manuel Hagel übrigens, immer sehr gut zusammengearbeitet. Wir waren hier schon einmal, damals eine andere Allianz, nämlich fürs Auto, mit noch Kollegen Weil, Winfried Kretschmann und mir, bin jetzt dann der Einzige, der noch da ist. Und da haben wir hart gekämpft damals schon. Also wenn es sachliche Zusammenarbeit gibt, ist es immer, immer gut. Und ich schätze Winfried Kretschmann sehr, aber sagen wir mal so, jetzt ist uns das natürlich deutlich lieber und auch deutlich besser und knüpft auch an sehr gute alte Zeiten an. Und meine Einschätzung ist, aber nur von außen, das entscheiden die Baden-Württemberger selber, aber würde ich wetten müssen, dann würde ich auf Hagel setzen.
Ja, und ich gehe auch fest davon aus, dass Manuel Hagel Ministerpräsident wird und dass wir deswegen diese Allianz einfach nach dem 9. März fortsetzen werden.
Und aus meiner Sicht als Baden-Württemberger kann ich Ihnen sachkundig beschreiben, Winfried Kretschmann ist ein Grüner, aber die Grünen sind nicht wie Winfried Kretschmann. Ja.
Herr Kollege, bitte.
Hagen Strauß, Rheinische Post. Könnten Sie sich denn vorstellen, wenn es so toll in Ihren drei Ländern läuft, dass Sie aus drei Löwen irgendwann mal einen Löwen machen, sprich die Bundesländer zusammenlegen? Denn die Initiative ist ja auch schon von Herrn Söder gekommen.
Ja, aber das ist ja wirklich eine tolle Frage. Wir reden darüber, dass bestimmte Länder enorm viel Geld kassieren, weil sie total klein sind und weil sie nicht funktionieren, obwohl die Verwaltungsstrukturen da übrigens größer werden. Ich habe gerade von der wunderbaren Bundeshauptstadt gesprochen. So, und jetzt sagen Sie, drei Länder, die funktionieren, die sollten wir jetzt zusammenlegen. Also ich habe ja nicht mal gesagt, dass Nordrhein-Westfalen mit irgendjemandem sich vereinigen soll. Mir ist es auch übrigens völlig egal, ob das dann stattfindet oder nicht, wenn es nicht stattfindet. Aber dann muss halt die Finanzstruktur sich ändern. Mir geht es ums Finanzen. Mir geht es nur darum, ist dieser Staat effektiv? Fakt ist, er ist es nicht. Und das kann man ja nachsehen an den Entwicklungen. Der Länderfinanzausgleich ist im Übrigen wie ein Bluttest. Gehen zum Arzt, machen einen Bluttest und er kann Ihnen genau sagen, welche Werte gefährlich sind und Indizien sind dafür, dass Ihre Lebensführung vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder sich ändern muss. Und so ist der Länderfinanzausgleich aus. Der zeigt, dass wir sind gut in Form, andere nicht.
So. Zusatz, Herr Strauß?
Nö.
Danke. Dann Frau Kollegin, bitte. Ist das richtige Mikrofon für Sie?
Ja, müsstest du das rein. Mareike Kirschner, Mediengruppe Bayern. Wer, wahrscheinlich an Sie drei, wer kam denn eigentlich auf diesen Namen, Drei-Löwen-Allianz?
Das hat der Manuel Hagel.
Und es bezieht sich auf die Wappentiere. Es gibt ja auch andere CDU-regierte Länder, die einen Löwen im Wappen haben, unter anderem Schleswig-Holstein. Wurde denn Herr Günther gefragt, ob er denn mit dazu stoßen würde?
Löwen leben ja meistens in Rudeln.
Ja, also ich glaube, das hätte den Daniel Günther grundlegend überfordert. Also das wollten wir nicht.
Aber in einem Rudel ist grundsätzlich jeder willkommen, der mitmacht.
Aber jeder muss jagen und einen Beitrag bringen dazu. Nicht nur das Fressen bekommen.
Ja, und im Süden leben. Auch wichtig.
Herr Jung.
Ja, Thilo Jung, Jung Naiv. Auch nochmal anschließend an die Frage des Kollegen. Grundsätzlich, warum spalten sich Bayern, Hessen, Baden-Württemberg nicht einfach von Deutschland ab, wenn sie so geil sind? Und alle anderen nicht. Warum gründen Sie keine Nation der Löwen? Welche Vorteile bringt es den Süddeutschen, in der BRD zu bleiben? Nach Ihrer Logik jetzt.
Ja, wir denken über Ihren Vorschlag nach.
Also verfassungsrechtlich geht es leider nicht. Die Wahrheit ist, also Bayern allein ist die fünftgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Wir wären von der Größe her tatsächlich lebensfähig an der Stelle, aber verfassungsrechtlich geht es nicht, also sind solche Ziele obsolet. Was aber stimmt, wir sind ziemlich geile Länder. Da haben Sie recht. Vielen Dank für die Bestätigung.
Und Sie meinten vorhin, Herr Söder, in Ihrem Statement, Leistung ist nichts, was man anderen aufträgt. Jetzt haben Sie ja gerade vor kurzem noch gefordert, dass die Deutschen mehr arbeiten sollen. Warum tun Sie denn genau das?
weil wir ohne höhere Leistungsfähigkeit einen Erfolg haben. Entweder wollen wir den Wohlstand halten, wir wollen resilienter werden, wir wollen unabhängiger werden, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen unseren Platz in der Welt finden, wir wollen bestehen gegenüber der chinesischen Wettbewerbssituation, gegenüber amerikanischen Zöllen. Das wird mit weniger Arbeit nicht funktionieren. Es ist wie im Fußball. Wer mehr läuft, ist erfolgreicher. Und deswegen ist Leistung Basis. Nur eine Stunde mehr arbeiten in der Woche würde die Leistungsfähigkeit erhöhen. Wenn Sie die Zahlen sehen, erhöht sich ein Wirtschaftswachstum in der Prognose dadurch, dass ein Feiertag auf ein Wochenende fällt. Da sehen Sie mal, wie die Zusammenhänge ökonomisch sind. Einfach ökonomische Zusammenhänge. Mehr Leistung bringt auch mehr Erfolg.
Herr Jung, Sie haben schon recht. Baden-Württemberg ist ein ziemlich geiles Land. Die anderen beiden auch. Aber wir müssen jetzt schauen, dass es halt auch so bleibt. Und die Antwort auf Ihre Frage ist, nie war mehr Europa notwendig wie jetzt. Und das ist ja die großartige Idee vom Föderalismus, dass es nicht top-down funktioniert, sondern bottom-up. Und deshalb geht es ja um neuen Aufbruch, es geht um neue Stärke, dass wir aus dem Bundesrat heraus jetzt in diesen internationalen Zeiten, wo die soziale Marktwirtschaft so sehr under pressure geraten ist wie noch nie zuvor, gemeinsame Antworten geben. Es geht um neue Kraft, neue Stärke, wo wir aus dem Bundesrat heraus Bundespolitik machen wollen.
Frau Hamburger, bitte.
Katharina Hamburger vom Deutschlandfunk. An Sie drei, die, wenn Sie eine Föderalismuskommission wollen und wenn Sie da auch Änderungen wollen, dann brauchen Sie in der Regel ja auch eine Grundgesetzänderung. Wo nehmen Sie denn den Optimismus her, dass das dann möglich sein kann? Im Moment ist es ja nicht der Fall oder denken Sie darüber gar nicht nach, weil im Bundestag die Mehrheiten im Moment einfach nicht so sind?
Also wir diskutieren derzeit sehr über das Konnexität-Frage. Der Bund hat im letzten Jahr ja viel Geld gezahlt. Auch da haben wir Verfassungsänderungen gemacht. Und wir gehen davon aus, dass wir über viele Fragen, also nicht nur über dieses Thema Länderfinanzausgleich, sondern gerade Boris Rhein hat es schon länger auf der Tagesordnung, wir grundlegend reden müssen. Die Länder und die Kommunen sind unzufrieden mit der Gesamtsituation. Deswegen könnte auch eine Chance bestehen auf eine Verfassungsänderung dann am Ende, weil da alle beteiligt sind.
Das ist ja der große Charme im Übrigen sowohl der Ministerpräsidentenkonferenzen als auch der Bundesratsverhandlungen, dass eben wirklich alle an einem Tisch sind und das in einer kollegialen Art und Weise ablaufen kann. Und deswegen, die Gespräche müssen jetzt geführt werden. Ob es am Ende zu Verfassungsänderungen kommen muss, das wird erleichtert dadurch, dass eben wirklich bei den Gesprächen in der Ministerpräsidentenkonferenz und im Bundesrat halt eben wirklich alle Farben an einem Tisch sitzen.
Zusatzfrage,
Herr Hagel? Ja, Herr Hagel, auch nach Ihrem Optimismus mal gefragt, haben Sie mal mit einem Ihrer möglicherweise zukünftigen Koalitionspartner schon gesprochen, wie die zu einem eventuellen Ausstieg aus dem Länderfinanzausgleich 2030 stehen würden? Oder reden Sie da noch mit niemandem drüber? Denn allein werden Sie es ja wahrscheinlich nicht machen können.
Wir haben jetzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, noch knapp 40 Tage bis zur Landtagswahl. Und die ist am 8. März und die müssen wir jetzt erstmal noch gewinnen. Wir tun alles dafür, dass wir sie gewinnen, dass wir eine CDU-geführte Landesregierung bekommen werden. Das wollen auch die Menschen bei uns im Land. Aber Demut ist immer auch ganz gut für Wahlkämpfe und deshalb werden wir nach dem 8. März diese Fragen dann, wenn wir Koalitionsverhandlungen führen, auch gemeinsam besprechen. Aber nochmal, es geht darum, die Kräfte zu bündeln, um neues Wachstum, neue Wettbewerbsfähigkeit zu schaffen.
Frau Kollegin, bitte.
Alicia Menken vom Focus Magazin. Herr Söder, wenn Sie schon mal hier sind, möchte ich Sie gerne zur Personalaufstellung der Union fragen. Es gibt Gerüchte, dass Jens Spahn als Fraktions...
Das ist nicht Thema dieser PK.
Aber wenn Herr Söder da ist, kann ich doch fragen. Dass er abgesetzt werden könnte, werden Sie ihm im Mai neu vorschlagen für das Amt?
Ja, absolut. Ich finde, Jens Spahn ist ein super Fraktionsvorsitzender, hat meine volle Rückendeckung und er bleibt es auch. Wenn es nach der CSU geht.
Dann Herr Kollege, bitte.
Ja, Peters, Weser-Kurier. Herr Söder, mich interessiert die Frage nach der Technik, die Sie anwenden wollen. Es gibt ja zwei Optionen. Die eine ist, schließt sich Herr Hagel der Klage an? Oder aber wollen Sie, falls Sie bis 2030 nicht zu einem Ergebnis gekommen sind, dann tatsächlich eine Neuordnung des Länderfinanzausgleichs verlangen, was Sie ja tun können nach den ständigen Regeln? Ist das der Weg, den Sie gehen wollen?
Genau, die Klage wird ja vorher entschieden werden. Und möglicherweise gibt es eine Neuordnung auf normalen politischen Wege, zum Beispiel eine Föderalismuskommission. Und wenn nicht, besteht dann die Frage der Kündigungsrechte. Und die Kollegen, wenn sie dann weiter zahlen, haben dann die Möglichkeit, übrigens mit der Klage, wird dann auch mit der Kündigung, heißt es nicht automatisch, dass er wegfällt, sondern da muss verhandelt werden, eine neue Lösung gefunden werden. Also lohnt sich das im Grunde genommen perfekt. So ist der Ablauf. Klagen, reden und dann vielleicht kündigen.
Zusatz, Herr Peters?
Das ist der Zeitablauf. Ne?
Ja, aber es ist ja auch so, dass eine Änderung erst 2036 in Kraft treten könnte, weil Sie ja noch 5 Jahre Frist im Nachlauf haben.
Da braucht man langen Atem und eine lange Amtszeit und alles streben wir an. Ja, so also nicht so genau.
Frau Kollegin, Sie hatten sich gemeldet, ja?
Ja.
Ich sehe nicht jetzt.
Wer jetzt von uns?
Sie zuerst und dann Frau Palzer irgendwann später.
Magdalena Latz von Table Briefings. Anschließend an die Frage des Kollegen von der Rheinischen Post. Hätte eine solche Föderalismuskommission tatsächlich das Ziel, Bundesländer zusammenzulegen oder abzuschaffen? Also bei Herrn Söder habe ich verstanden, er würde das Saarland gerne abschaffen. Aber wie positionieren sich Herr Rhein und Herr Hagel dazu?
Ich habe übrigens nie gesagt, dass ich das Saarland abschaffen will. Es ist eine Unterstellung, die Sie jetzt machen. Ich habe nie in einer einzigen Pressekonferenz gesagt, dass ein bestimmtes Bundesland abgeschafft werden muss. Wie können Sie das behaupten? Stimmt ja gar nicht. Das ist unwahr. Ich habe gesagt, wir brauchen eine Neuordnung, zum Beispiel auf 10. Genauso wie ich gesagt habe, dazu stehe ich, braucht es extra noch ein Berlin-Bonn-Gesetz. Solche Dinge habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ein Bundesland abgeschafft werden muss. Aber es wäre eine Option. Aber das muss man dann sehen.
Also wenn ich das, wenn ich daran anschließen darf, also bin ja sehr dankbar, dass Hessen unberührt blieb bei den Reformvorschlägen, aber ganz ernsthaft, ich finde den Vorschlag und die Initiative von Markus Söder sehr wichtig, weil sie halt den Finger in die richtige Wunde legt. Das kann ja so nicht weiterlaufen und es stimmt ja irgendetwas nicht, wenn über einen so unfassbar langen Zeitraum ganz wenige die Minderheit gibt und die Mehrheit nimmt, dann stimmt etwas nicht und dann muss man sich über die grundlegenden Fragen einer Struktur Gedanken machen. Und da kann natürlich die Frage des Zuschnittes von Ländern eine Rolle spielen. Das ist für mich jetzt nicht vordringlich. Für mich ist vordringlich, dass wir unsere Finanzbeziehungen zueinander neu ordnen, zum Bund, darüber diskutieren wir, aber auch innerhalb und unterhalb der Länderebene. Und ich erachte den Vorschlag von Markus Söder, den er gemacht hat, als sehr ernst zu nehmen, weil natürlich wir über die Struktur insgesamt sprechen möchten.
Genau, das ist Ziel der Föderalismuskommission, über Verwaltungsstrukturen auch zu sprechen. Baden-Württemberg ist Ergebnis einer sehr gelungenen Länderneugliederung, weil es uns perfekt gelungen ist, aus diesem Minus zwischen Baden und Württemberg in bald 75 Jahren ein Plus werden zu lassen. Aber verfassungsrechtlich sind dem ja sehr hohe Hürden gesetzt und es entscheiden zuallererst mal die Menschen in den betroffenen Ländern. Worum es mir geht, ist die Föderalismuskommission, weil genau das jetzt diese Antworten sind, die die Menschen von uns erwarten. Es wurde genug laviert. Wir müssen jetzt vom Beschreiben auch ins Tun kommen. Die Menschen spüren es doch genau, was im Moment alles auf dem Spiel steht. Und deshalb geht es um Aufbruch, es geht um neue Stärke, es geht um Handlungsfähigkeit. Dann wird Politik Vertrauen auch zurückgewinnen. Und genau das können die Menschen am 8. März in Baden-Württemberg auch wählen.
Und der Kollege daneben, bitteschön.
Herr Ministerpräsident Söder, Sie haben ja gestern schon gesagt, bei all dem Geld, was nach Berlin fließt vom Länderfinanzausgleich, könnte man wenigstens die Straßen streuen. Also an Sie die Frage, wie sind Sie hier hingekommen und wie stehen Sie zu dieser Streusalzdebatte?
Also wie sich Berlin seinen Straßenverhältnissen aufstellt, das weiß ich nicht. Aber ich habe gestern nur eben die Sorge, die es bei PKM gab, nur aufgegriffen. Und ich habe gelesen, dass auch der regierende Bürgermeister sich vehement bei seinen Abgeordneten einsetzt, ihm das notwendige Geld zu geben. Ich hoffe, er hat Erfolg. Viel ist ja theoretisch da aus unseren Reihen. Wir haben ja schon mal bezahlt.
Dann sind wir bei Frau Palzer. Bitte.
Wir haben zwar die gleiche Haarfarbe, ich bin Kirsten Gierschig.
Entschuldigung.
Vom Bayerischen Rundfunk, aber ich nehme das mal als Kompliment und habe eine Frage an Herrn Söder zum Thema Erbschaftssteuer. Bayern fordert das ja schon sehr lange, die Regionalisierung. Inwieweit sehen Sie da eine größere Chance jetzt als früher? Und die zweite Frage,
Bitte nur eine Frage und dann können
gut,
Sie
also inwieweit sehen Sie da die Chance jetzt größer als früher?
Okay.
Also der Anlass ist deswegen groß, weil wir ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen werden im Laufe des Jahres. Und dann wird grundlegend über die Erbschaftssteuer vielleicht wahrscheinlich im Laufe des Jahres diskutiert werden müssen. Wir sind gegen die Pläne der SPD für eine massive Erhöhung und eine nahezu Zerstörung des gesamten Familienmittelstandes, den es in Deutschland gibt. Das würde übrigens die Länder, die uns betrifft, extrem massiv belasten. Da ist ein großer Teil des Wirtschaftswachstums nicht mehr möglich, wird auch zur Auswanderung führen. Deswegen geht es sehr gut. Und ich wundere mich da sowieso, wieso jetzt nochmal an der Stelle eine Bundespartei, die SPD, Erhöhung der Erbschaftssteuer fordert, auch wegen mehr Geld für den Bund, obwohl es eigentlich übrig bleibt, weil es nur Ländersache ist. Insofern glaube ich, ist da Modelle wie Regionalisierung der Erbschaftssteuer ein sehr, sehr gutes Modell. Wir werden ohnehin noch, Frau Kirschig, ergänzend über Einkommensteuer, in dem wir reden, nochmal über Unternehmenssteuer. Insofern passt das sehr gut. Übrigens nur, wenn wir insgesamt eine Steuerveränderung bekämen, dann können wir, weil vorhin die Frage nach dieser Gesundheitstabakgeschichte war, kann man ernsthaft nur über was nachdenken dann. Aber erstmal müssen andere Steuern gesenkt werden.
Markus Söder hat zu 100% recht. Diese Vorschläge aus der sozialistischen Mottenkiste sind Gift für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und Bayern und Hessen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir brauchen das Gegenteil. Wenn Sie auf unsere drei Länder schauen, dann ist das Vermögen, von dem die SPD redet, das sind mittelständische Unternehmen, das sind Familienunternehmen und deren Vermögen ist in der Regel die Firma. Deshalb müssen wir doch unterscheiden zwischen produktivem Vermögen und dem anderen Vermögen. Genau deshalb brauchen wir die Regionalisierung, dass wir in unseren drei Ländern auf diese Besonderheiten eingehen können, weil eine Erbschaftssteuer von 50%, das ist ja Gacka, das würde dazu führen, dass wir jetzt noch mehr die Verlagerungstendenzen, die Jobabbautendenzen beschleunigen würden. Wir brauchen das Gegenteil, wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, unsere Wirtschaft braucht Luft unter die Flügel und deshalb keine Ideen aus der sozialistischen Mottenkiste.
In der Tat, das ist ja der zentrale Punkt, den Manuel Hagel nennt. Genau. Es ist ja ein höchst unsozialer Vorschlag. Denn was wird denn die Folge sein, wenn wir eben, und es ist ja ein hochkomplexes Unterfangen, die Erbschaftssteuer und Familienunternehmen, was ist denn die Folge davon? Die Folge kann davon sein, dass die Übergabe und der Übergang eines Familienunternehmens gefährdet ist. Und dann wird das Familienunternehmen zugemacht und dann sind die Arbeitsplätze weg. Und deswegen ist ein hochgefährlicher und aus meiner Sicht auch unsozialer Vorschlag, an der Erbschaftssteuer rumzuspielen. Im Übrigen, bevor man mal abwartet, was das Bundesverfassungsgericht zu der Angelegenheit sagt.
Wir müssen für Arbeitsplätze kämpfen und nicht gegen Unternehmerinnen und Unternehmer.
Und auch hier haben wir eine Doppelbelegung des Mikrofons. Bitte schön, Herr Kollege.
Ja, Florian Schmidt, Nachrichtenportal T-Online. An Sie drei gerichtet. Sie haben jetzt von dem Rudel der Löwen gesprochen. Ich nenne es jetzt mal das ziemlich geile süddeutsche Länderrudel. Wer ist denn in diesem Rudel der Anführer? Wer ist da der Leitlöwe?
Der älteste und dienstälteste Ministerpräsident ist ja Markus Söder. Also sagen wir einfach, der Markus Söder ist so ein bisschen unser Leitlöwe. Der Manuel Hagel ist der Erfinder der Veranstaltung und wir sind einfach drei gleichberechtigte Anführer dieses Rudels.
Es gibt ältere Löwen, es gibt jüngere Löwen, aber nur im Rudel sind sie gemeinsam erfolgreich.
Teile ich mich jetzt nicht an dieser Tierexegese meiner zwei Kollegen. Aber es habt ihr nett gesagt.
Ja.
So sind wir arbeiten gut zusammen und wir sind auch eine Gemeinschaft, die halt einfach gezwungen ist, auch aufgrund der Herausforderung.
Dann Herr Kollege, bitte.
Vielen Dank, Petersen, ntv.de. Haben Sie diese Initiative mit Herrn Merz auch abgesprochen und seinen Segen eingeholt?
Friedrich Merz ist informiert.
Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, Partnern, der Jung Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Okay. Und die letzte Frage für heute hat nochmal Herr Jung.
Herr Söder, nochmal zu Ihrem Leistungsanspruch. Sie sind ja auch selber berühmt dafür, selten im Landtag in Bayern zu sein. Sie sind selten im Bundesrat anwesend. Gilt denn Ihr Leistungsanspruch auch mal jetzt für Sie selbst?
Ich bin nicht Mitglied des Bayerischen Landtags.
Herr Söder,
nicht Mitglied des Bundesrats.
Ich habe Herrn Söder angesprochen.
Ja, aber wie kommen Sie drauf auf diese Zahl? Woher?
Kann man nachlesen. Sie
sind wer sagt das?
Die Zahlen.
Welche dann? Woher kommen Sie? Wenn Sie das sehen, was im letzten Jahr an der Beteiligung war, werden Sie sehen, dass das so nicht stimmt.
Also man kann nachlesen, wie oft Sie an Landratssitzungen teilnehmen und wie oft Sie an Bundesratssitzungen teilnehmen.
An Landratssitzungen nehme ich nie teil.
Wie bitte?
An Landratssitzungen nehme ich
Landtagssitzungen.
Ja, weil ich erst bin die ganze Zeit da unterwegs.
Also nach Mainzheim sind Sie am wenigsten im Landtag da und im Bundesrat.
Sind Sie oft im Bayerischen Landtag?
Ich kann die Zahlen hier lesen.
Ja, Sie lesen all die SPD-Vorschläge.
Sind das Fake News, Herr Söder?
Würde ich nicht sagen, aber ich bin nicht jeder Sitzung dabei, aber in vielen. Immer dann, wenn es notwendig ist, so wie hier.
Dann sage ich herzlichen Dank für diese Pressekonferenz.
Wir bedanken uns auch sehr. Ja, vielen Dank. Auf die Seite gelegt.